Wie kam es denn damals dazu, dass dieses Projekt initiiert wurde?
Weimar war 1999 eine europäische Kulturhauptstadt und hat Mittel gehabt, ganz viele neue Projekte zu machen. Und unter anderem haben sie gedacht, okay, europäische Identität, jüdische Identität gehört irgendwie dazu. Weimar ist ja in vielen Hinsichten eng verbunden mit Buchenwald. Und ich bin ziemlich sicher, dass die Stadt ein anderes, positiveres Bild der Beziehung zur jüdischen Kultur haben wollte oder zumindest anfangen wollte. Und in dem Zusammenhang hat die Stadt meine Band und mich, Brave Old World, eingeladen, einen Workshop über ein Wochenende zu machen. Dieser Workshop war aber so erfolgreich bei den Teilnehmenden, dass die uns gleich gesagt haben, wir wollen das auch im nächsten Jahr machen. Und dann waren wir aber auf uns dann selbst aufgestellt. Wir müssen dann Mittel finden dafür. Und seitdem wächst von Jahr zu Jahr und wird immer größer, weil nicht nur das Thema, sondern auch die Methoden, wie wir das machen, für viele Menschen sehr, sehr interessant und inspirierend, würde ich sagen, ist.
Und 20 Jahre ist ja auch eine lange Zeit. Vielleicht lässt sich ja trotzdem beschreiben, inwiefern sich dieses Projekt auch gewandelt hat in den 20 Jahren. Also gab es beispielsweise thematische, inhaltliche Schwerpunkte, die sich verlagert haben von damals zu heute oder so?
Es gibt jedes Jahr oder alle 2 Jahre ein besonderes Thema. Und Yiddish Summer hat 4 grundsätzliche Dimensionen oder Aufgaben. Die haben sich auch ein bisschen mit der Zeit so kristallisiert und definiert. Das ist die Forschung eines Themas, dann die Vermittlung, vor allem in Unterricht und dann Schaffung von neuer Kunst in der jiddischen und verwandten Musiken und dann am Ende die Präsentation dessen, was wir geschaffen haben. Und diese Vision stand auch ziemlich klar am Anfang. Nur am Anfang, wir waren zu klein, um das alles zu machen. Und von Jahr zu Jahr sind wir quasi um eine Woche jedes Jahr gewachsen, weil der erste Schwerpunkt einfach der war, die gesamte jüdische Kultur, wie man das halt machen kann in einer Woche. Und dann, weil wir immer ganzheitlich arbeiten, wir sehen auch Musik in Zusammenhang mit Tanz und in Zusammenhang mit Literatur und so weiter. So, es war ein bisschen so eine Übersicht. Aber in dem Moment, wo wir gesagt haben, okay, lass uns dann über 2 Wochen oder 3 Wochen gehen, haben wir unsere Themen mehr Raum geben können. Und deshalb gab es schon im 2. Jahr einen Instrumentalworkshop und dann auch gleich einen Leadworkshop. Und im Jahr darauf doch ein Tanzworkshop kam dazu und dann Literatur und Theater. Und jedes Jahr haben wir einfach mehr Raum gehabt für das Thema des Jahres. Und wie gesagt, wir haben immer grundsätzlich interkulturelle Themen, weil meine Auffassung von der Kultur überhaupt und ganz insbesondere der jiddischen Kultur ist, dass Kultur immer ein Prozess ist und kein Gegenstand. Das heißt, man sieht einen Prozess immer in Zusammenhang mit den Faktoren, die diesen Prozess steuern. Und in der jiddischen Kultur, die jiddische Sprache begann vor 1000 Jahren im damals deutschsprachigen Gebiet. Das heißt, wenn man die Anfänge der jiddischen Kultur verstehen möchte, muss man auch zurück zu deutsche Kultur vor 1000 Jahren gehen. Und ein bisschen später muss man sich auseinandersetzen mit polnischer Kultur oder mit Kultur des Osmanischen Reichs und dann später mit Amerika. Und es gibt immer eine Fülle an Themen, die wachsen immer mehr von Jahr zu Jahr. Das heißt, die Themen gehen uns niemals aus, auch in der Zukunft nicht.
Ich würde nochmal auf so einen Teil dieses Yiddish Summer zu sprechen kommen, und zwar auf die jiddische Musikform des Klezmers, die ja bei vielen Workshops und Konzerten des Yiddish Summer vertreten ist. Und ich muss zugeben, ich musste erstmal nochmal genau nachschauen, was man eigentlich unter Klezmer verstehen kann. Das ist eine Musikrichtung, und die vielleicht ja auch nicht jedem etwas sagt. Vielleicht kannst du nochmal erklären, was diese Musikform Klezmer eigentlich auszeichnet.
Das ist sehr interessant. Es ist nicht mal wirklich eine Musikform ursprünglich, sondern die Bezeichnung für einen Beruf. Klezmer bedeutet ursprünglich in der jiddischen Kultur tatsächlich ein Musiker. Und ein Klezmer-Musiker hat zu allen Gelegenheiten gespielt, nicht nur für die jüdische Gemeinde, sondern auch für die Nachbarn. Wenn man zum Beispiel an Lemberg denkt, heute Lwów, da gab es eine wichtige Klezmer-Band. Sie haben nicht nur auf jüdischen Festen, sondern auch auf den Festen von den Polen und von den Ukrainen und von den Armeniern und von den Griechen und so weiter. Das heißt, die Musiker waren Berufsmusiker und haben die Verantwortung, in einer interkulturellen, sogar transkulturellen Situation das gesamte Musikrepertoire von sich selbst und seinen Nachbarn drauf zu haben. Und man hat dieses ganze Repertoire nicht als Klezmermusik bezeichnet über viele Jahrhunderte, sondern einfach als Musik schlechthin. Und ungefähr ab 1930er Jahre oder so begannen Musikwissenschaftler dieses Thema zu forschen und haben angefangen zu sagen, Musik der Klezmoren. Klezmoren ist die Mehrzahl von Klezmer. Und aus diesem Begriff Musik der Klezmoren entstand irgendwann Klezmermusik, sodass wir heute von Klezmermusik reden. Und der Grund, weshalb die Klezmermusik so vielfältig ist, ist nämlich der, den ich gerade erzählt habe. Es gibt innerhalb dieses großen Repertoires gibt's aber ein Kernrepertoire. Dieses Repertoire würde hauptsächlich für jüdische Menschen gespielt. Und dann gibt's viele andere Repertoires, wie gesagt, griechische Repertoire, Repertoire der Nachbarn, auch populäre Repertoire. Ich bin sicher zum Beispiel auf eine Hochzeit in Warschau in 1930, die haben sicher das Moritat von Mackie Messer auch gespielt.
Und auch du bist ja Teil musikalischer Projekte und auch Initiator bei vielen musikalischen Projekten, weil du ja auch Klezmermusiker bist. Und eins dieser Projekte ist The Other European. Da würde ich jetzt gerne mal gleich ein Lied rausspielen. Im Vorfeld wollte ich nochmal fragen, was ist denn das für ein Projekt, The Other European?
Dieses Projekt geht zurück zu 2009 und 2010. Ich war vorher auf verschiedene Weltmusikmessen und habe erlebt, dass der Begriff Klezmermusik und auch der Begriff Roma-Musik hauptsächlich von Musikmanagern geprägt wurde und nicht von den Musikern selber. Und dann habe ich gedacht, okay, im Sinne von Empowerment wäre es eigentlich schön, nicht diese beiden Sachen einfach in einen Topf zu werfen, sondern Musiker von diesen beiden Richtungen und auch von verschiedenen Ländern und von verschiedenen Generationen zusammenzubringen, um gemeinsam zu forschen, was genau haben sie gemeinsam und wo liegen die Unterschiede. Und das haben wir mit Hilfe der Europäischen Union gemacht, mit Fördermitteln. Wir sind überall in Europa verreist. Wir waren 14 Musiker aus 8 verschiedenen Ländern. Und wir sind auch nach Israel verreist, weil da sind auch bestimmte Quellen. Es war ein sehr, sehr interessantes Projekt.
Dann hören wir mal rein in die Edinet Suite. Die Edinet Suite, ein Lied von The Other European, ein Projekt von dem Musiker Alan Byrne. Wir reden hier aktuell über den Yiddish Summer, der momentan in Weimar läuft. Sie haben ja schon vorhin gesagt, es geht ja viel beim Yiddish Summer auch darum, dass gelernt wird und beigebracht wird. Diese Didaktik oder die Art zu lernen, wo es so darum geht, ein Verständnis für jiddische Musik und Sprache zu schaffen. Mir ist da vor allem aufgefallen, dass so auf der Website vom Yiddish Summer es zum Beispiel heißt, dass der Yiddish Summer kein Einkaufszentrum, sondern eine Lerngemeinschaft sei und dass man dort nicht die Landkarte, sondern das Gelände kennenlernen würde. Was kann man sich denn unter dieser Art von der Vermittlung vorstellen?
Das ist schön, dass du gerade diese zwei Sachen erwähnst. Das ist tatsächlich die wichtigste Säule der Lernphilosophie. Also dieser Spruch, es ist keine Landkarte, sondern das Gelände, kommt von einem polnischen Philosoph Anfang des 20. Jahrhunderts, der hieß Kosiewski. Und was er damit meint, ist, jede Darstellung eines Gebiets ist immer nur eine Teil, sehr schwer gefiltert, ne? Was man dann von dem eigentlichen Gebiet für richtig oder für wichtig hält. Und es kann aber sein, dass ein Jahr später oder 5 Jahre später, dass man sich entwickelt hat und ganz andere Interessen hat, aber dann hat man das Gebiet nicht mehr vorhanden, um das zu forschen, sondern nur die Landkarte, die vor 5 Jahren für einen relevant war. Was das bedeutet, ist, nicht nur mit Noten zu arbeiten oder mit Texten, sondern mit den Sachen an sich zu arbeiten, mit Menschen, die die Kultur vermitteln können, dass man selbst lernt, die Sprache zu sprechen, dass man die Musik lernt ohne Noten, dass man die Art und Weise, miteinander zu spielen, lernt, wie man das immer gespielt hat. Und quasi nach dem Yiddish Summer geht man nach Hause mit dem Gebiet in der Tasche und kann das auch immer wieder rausholen und sagen, okay, jetzt aufgrund meines Wissensstands 5 Monate später kann ich das Gebiet nochmal untersuchen und ich erfahre ganz andere Aspekte dann.
Und Sie haben ja auch schon gesagt am Anfang des Interviews, dass dieses Programm oder der Yiddish Summer auch insofern eine wichtige Rolle spielt, weil das ja auch gerade in Deutschland die jiddische Kultur ja gar nicht so sehr vertreten ist, beziehungsweise auch viel zerstört wurde durch gerade Nationalsozialismus und es deswegen da auch so eine enge Verflechtung irgendwie gibt mit der deutschen Geschichte und der jiddischen Kultur. Und ich mich so gefragt habe, vielleicht auch von diesem Gedanken aus ausgehend, welche Rolle sehen Sie denn so in solchen Veranstaltungen wie beispielsweise dem Yiddish Summer, der ja auch so einen lernenden Aspekt hat, der ja auch besonders wichtig ist? Welche Rolle schreiben Sie dem so in dieser hiesigen Kulturlandschaft zu?
Das ist auch wieder eine sehr, sehr gute Frage. Komplex, muss ich aber auch sagen. Mir ist auch aufgefallen in den ersten Jahren, nachdem ich nach Deutschland kam, 87, dass das Bild der jüdischen Kultur und auch noch spezifische der jiddischen Kultur sehr klischeehaft war, sehr stark geprägt von der Shoah, vom Holocaust, und dass man eigentlich in Deutschland, aber nicht nur in Deutschland, ich muss sagen, überall in Europa, auch in Israel sogar und auch in den USA, noch wenig Gefühl oder Kenntnis davon hat, wie vielfältig und in jedem Sinne komplex der jiddischen Kultur war. Wir leiden alle unter diese starke Reduzierung, die durch die Vernichtung entstanden ist und mit Klischeebildern. Und es ist eine sehr wichtige Aufgabe vom Yiddish Summer Weimar, diese Klischees aufzubrechen. Das ist gar nicht einfach zu tun, aber das ist auch ein Grund, weshalb wir eine internationale Lerngemeinschaft sind. Wir haben tatsächlich Teilnehmende und auch Künstler und Wissenschaftler jedes Jahr, in diesem Jahr ist eine Ausnahme, von durchschnittlich 24 bis 30 Ländern, die zu uns kommen. Und die Themen sind immer auch sehr interessant und einleuchtend und so gegen Klischees entsprechend. Zum Beispiel, wir hatten letztes Jahr das Thema die Weimarer Republik von Jiddischland, was erstmal in sich wie ein Widerspruch klingt, wenn man aber nicht weiß, dass in der Weimarer Republik, dass Berlin quasi eine der wichtigsten Zentren geworden ist der jiddischen Kultur auf der ganzen Welt. Und nicht im Sinne von Städtekultur oder Dorfkultur, sondern dass moderne Schriftsteller und Fotografen und Choreografen und Komponisten, inspiriert von vom neuen Geist der Weimarer Republik, kam von Warschau, von Łódź, von anderen europäischen Städten, kam nach Berlin und haben fast die ganzen 20er Jahre in Berlin verbracht. Und diese Wechselwirkung war aber auch gegenseitig, weil sie haben auch sehr viele interessante Sachen damals zur Weimarer Republikkultur beigetragen. Zum Beispiel Max Reinhardt und das Deutsche Theater in Berlin der 20er Jahre war sehr stark beeinflusst von jiddischen Theatern, die nach Berlin gekommen sind aus Vilnius und Warschau und anderen osteuropäischen Städten damals.
Ich würde nochmal abschließend darauf zu sprechen kommen, wenn jetzt hier Zuhörende neugierig geworden sind und auch vielleicht mal vorbeischauen wollen dieses Jahr. Was ist denn anders als sonst durch Corona und auch überhaupt, was muss dieses Jahr beachtet werden, wenn man als Besuchender zum Yiddish Summer kommt?
Ja, das ist die wichtigste Frage. Wir haben tatsächlich die Entwicklung des Coronavirus seit Februar tagtäglich angeschaut und diskutiert und mehrere Pläne ausgedacht, nicht wissend, wo wir dann ankommen im Juli. Und dann müssen wir einfach sagen, okay, jetzt sind wir Ende Juni, Anfang Juli, was können wir noch umsetzen? Und das Einzige, was wir umsetzen konnten, war, dass alles draußen geht. Das heißt, alle Konzerte, alle Workshops, alle Veranstaltungen finden draußen statt. Diese Situation hatten wir noch nie. Wir müssen eine völlig neue Infrastruktur dafür entwickeln. Man sieht auch bei den Konzerten, dass wir 2 Meter Abstand zwischen allen Stühlen haben und auch zwischen den Reihen. Und die große Herausforderung in diesem Jahr ist, die Menschen trotzdem dieses Gefühl von zu einer Gemeinde gehören zu geben und zu stärken, das wirklich für das A und O von Yiddish Summer ist. Also nicht nur die Musik, sondern auch dieses Gefühl, mit anderen Menschen nah zu sein, in etwas gemeinsam. Wir sind jetzt 2 Wochen drin im Yiddish Summer und ich kann sagen, dass das uns gelungen ist. Also wir haben eine extrem gute Resonanz von allen, von den KünstlerInnen, wo man sagen auch, die meisten von denen haben sämtliche Einnahmen die letzten 6 Monate verloren. Wir sind tatsächlich das einzige Festival für jüdische Musik, was überhaupt stattfindet in diesem Sommer weltweit. Alle anderen haben entweder abgesagt oder sind nur online. Aber wenn man schon sagt, dass es nicht die Landkarte ist, was zählt, sondern das Gebiet, dann muss man alles geben, damit es das Gebiet immer noch gibt. Und in diesem Fall ist das Gebiet tatsächlich diese Lerngemeinschaft, was auch die Menschen in Weimar, also die Besucher und auch die BewohnerInnen von Weimar einschließt. Und wir haben das Gefühl, ich habe gestern ein Konzert gespielt auf dem Herderplatz und der Platz war voll, alle Konzerte sind kostenfrei, man muss aber trotzdem Karten reservieren. Das findet man alles auf der Webseite jiddischsummer.eu. Und ringsherum standen auch mehrere hunderte Menschen. Das ist typisch für alle unsere Veranstaltungen in diesem Jahr. Wir erleben einfach ein riesigen Interesse, einen riesigen Zuspruch und Menschen sind sehr dankbar, dass wir live sind.